Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von «Schule im digitalen Wandel». Mir gegenüber sitzt Barbara. Ich habe ein Thema vorbereitet, das sie nicht genau weiss,
was es geht. Ich lasse mich überraschen.
Heute geht es um die Grammatik der Schule.
Ah, oh, spannend.
Von dem reden wir in unserem Podcast immer wieder mal, vor allem ich. Und ich möchte euch kurz mal erzählen, was die Grammatik der Schule ist. Wir haben, jedes System hat gewisse geschriebene oder ungeschriebene Gesetze, wie es in sich selber funktioniert. In der Schule sind da zum Beispiel Hausaufgaben. Lektionen haben 45 Minuten. Es gibt eine Stundentafel mit einem speziellen Fächerkanon, genau diese Fächer. Aber wieso sind es keine anderen Fächer? Also wieso ist zum Beispiel Musik und Zeichen, aber kein Theater? Oder? Mhm. Das hat sich einmal so gegeben. Irgendwie.
Ja, das hat immer irgendetwas bestimmt, oder?
Was auch ein ungeschriebenes Gesetz ist, so ein bisschen, Lehrpersonen sind Einzelkämpfer. Innen. Ändert sich an vielen Orten, aber über den Materialaustausch geht es häufig nicht. Das ist auch so ein ungeschriebenes Gesetz. Oder ein geschriebenes, denn am Ende von einer Lerneinheit gibt es eine summative Prüfung mit einer Note und der Lernweg ist dort beendet.
Dann kommt ein neues Thema.
Zum Beispiel. Jahrgangsklasse ist auch etwas. Mhm. Mhm. Denn der Schulraum und die Richtung, wie ein Schulzimmer aufgebaut ist. Also wir haben Schülerpult, Schülerinnenpult, dann haben wir vielleicht noch eine elektronische Wandtafel heute als neue Struktur, aber Wandtafel gibt es irgendwo noch und so weiter. Was auch klassisch ist, sind so die Organisationsstrukturen, also die, die hierarchisch aufgebaut sind. Dann haben wir die DDK, die eidgenössische Erziehungsdirektorinnen- und Direktorenkonferenz. Dann kommen die Bildungsdepartemente, dann kommen die einzelnen Schuleinheiten mit den Schulpflegern und den Schulbehörden. Dann gibt es dort noch ein Pädagogikgremium vielleicht noch, dann die Schulleitungen mit der Schulleiterkonferenz, dann die Lehrpersonen, dann die Kinder, dann die Eltern, irgendwie so in dieser Reihenfolge. Die ist, ist wie so ein bisschen gegeben. Und was auch ganz klassisch ist, sind so die 7G, wie man unterrichtet. Also, das G heisst immer zum Beispiel, die gleichen Kinder mit den gleichen Materialien, zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, die gleichen Zeitdauer, machen genau das Gleiche. Also wirklich ein Blatt kopieren, zack, alle müssen das lösen. Mhm. Das ist auch noch weit verbreitet. Ist manchmal auch sehr sinnvoll, aber nicht immer gut. Und es gibt sicher noch mehr Sachen von der Grammatik. Und ich möchte dir wie so ein bisschen aufzeigen oder euch, wie ist es überhaupt zu dem gekommen, historisch? Und dann mal überlegen, wo ist es gut, dass wir eine Grammatik von der Schule haben, aber wie sollte es sich auch ein bisschen verändern? Weil unsere Gesellschaft verändert sich und diese Sachen sind zum Teil einfach schon seit der Einführung von der Schulpflicht.
Genau. Also, ich habe nie etwas anderes erlebt als das. Und meine Mutter und mein Vater haben auch nichts anderes erlebt als das.
Die Geschichte von der Schule kann man auch ein bisschen koppeln mit der Geschichte des Mediums. Und im Mittelalter sind die Klosterschulen entstanden. Es hat eine Schreibschule in St. Gallen und in Reichenau, einfach so in den Klöstern, die es dann halt gab. Und dort ist es mehr so ein bisschen darum gegangen, die Wissenschaft und die Welt in Einklang mit dem Christentum zu bringen. Das heisst, es ist klar eine Prägung von der Religion gewesen. Ja. Und auch dort hat es eine Grammatik von der Schule gegeben, die dann halt eher so ein richtig Christentum tendierte. Mhm. Und in der Neuzeit, wo dann der Buchdruck aufgekommen ist, hat sich dann quasi alles aufgemacht. Dort ist das Medium, die Autorität ein Stück weit geworden und die Personen oder die Institutionen, die die Schule vertreten haben, haben eine ganz neue Grammatik können auftun. Und es hat sich angefangen, auch so weit aufzumachen, dass man hat können in einer breiten Bevölkerungsgeschichte auch anfangen, Schule machen. Wenn man jetzt aber den Gedanken weiterdenkt, oder? Dann sind wir durch die Industrialisierung durch jetzt irgendwie auf die heutige Zeit gekommen. Ich komme nachher noch mal rasch zurück auf die Industrialisierung. Heute, mit dem digitalen Wandel, hat sich das Ganze nochmal mehr aufgemacht. Mhm. Und da müssen wir uns ernsthaft überlegen, jetzt ist schon alles, jetzt kann ja jeder sein eigener Lehrer sein. Der Frontalunterricht nimmt immer mehr ab. Der hat gewisse Sachen sicher seine Berechtigung. Aber das Internet hat eine gewisse Autorität übernommen. Die Big Five sind beeinflussen die Kinder zum Teil mehr, also Big Five sind Google, Amazon, Apple und so, die beeinflussen eigentlich, wie wir denken und was wir denken, auch, oder? Wie früher noch die Klöster, aber in einer anderen Form. Und in dieser Form drin kannst du aber trotzdem mit der ganzen Welt vernetzt sein. Das braucht ein ganz neues Bildungsverständnis, wenn wir jetzt nur mal das Medium als solches anschauen.
Ja, und auch unser Verständnis als Lehrpersonen, oder? Also mein Lehrer war ein Wissensvermittler, er hat viel mehr gewusst als ich, aber heute komme ich ja über das Internet. Easy. Und viel mehr Wissen her als
jemals einen Menschen eigentlich haben.
Genau, und jetzt ist so die Frage, wie hat es denn die Grammatik von der Schule gegeben, die heute existiert?
Ja, da bin ich jetzt gespannt.
Also gewisse Kantone haben schon relativ frühe Schulen eingerichtet, mehrheitlich eben auch für die Oberschicht. Aber in Genf zum Beispiel, der Galvin hat hier schon durchgedruckt, 1536, dass die Schulpflicht eingeführt wird. Und im Kanton Genf haben relativ, also in der Region und der Stadt Genf, haben schon relativ früh relativ viele Leute können lesen. Aha. Wo man dann die obligatorische Schulpflicht eingeführt hat, zum Beispiel in der ganzen Schweiz, 1874, hat dann im Vergleich, weil das dort schon viel länger Tradition hat, im Tessin erst ein Drittel eine Alphabetisierung erfahren im Vergleich zum Kanton Genf, wo praktisch flächendeckend
ist. Du hast Schulpflicht viel mit der Reformation zu tun, weil die Reformation oder die Reformatoren haben wahnsinnig darauf gedruckt, dass die Bevölkerung gebildet wird. Also weil sie gesagt haben, wir wollen die Leute mündig machen, sie sollen selber entscheiden können. Hat Bildung einen grossen Stellenwert gehabt. Also es ist einfach spannend, wenn da alles zusammenhängt.
Natürlich, gerade in der Anfangszeit, wo dann auch die erste Uni in Basel gegründet worden ist und so, hat sich dann aber auch wieder angefangen zu divertieren in der Reformation ein Stück weit, weil du kannst dir vorstellen, Basel ist dann zum Beispiel protestantisch gewesen, das heisst, die Katholiken sind dort ausgenommen worden, dort hat es dann relativ einen grossen Zug gegeben, der zum Beispiel auf Mailand an die Uni ist. Und dann hat sich der katholische Kirchenkanon gegenüber dem Humanismus und der Reformationsgedanke wie so als Parallelstruktur entwickelt. Oder? Und wo es dann später so ein bisschen Richtung Staatenbildung gegangen ist, hat dann auch die Schweiz als Staatenbund irgendwo das Interesse gehabt, der Religion das Gewicht irgendwie wegzunehmen. Und es ist dann immer mehr so richtig politisches Interesse oder auch das Interesse vom Staat gegangen. Das heißt, die Verantwortung von der Religion ist ein bisschen in den Staat übergegangen. Der Staat war natürlich daran interessiert, um gute Arbeitskräfte zu haben. Und da sind wir wieder in der Industrialisierung. Also das heisst, die Wirtschaft hätte am Anfang ja nicht wollen, dass man in die Schule geht. Also es ist,
weil es Arbeitskräfte weggenommen hat. Ja, also die Kinder sind in die Schule statt bei in der Fabrik zu arbeiten.
Oder? Und das war lange Thema. Und der Bundesrat hat dann aber erst 1874 eingeführt, dass Kinder in ganz, also dort hat man ja die erste Revision von der Schweizer Bundesverfassung gemacht, dass das eine obligatorische Schulpflicht ist in der ganzen Schweiz. Viele Regionen und Kantone haben das schon gehabt, aber in gewissen Seitentälern ist das bis dort wirklich noch ein Fremdwort gewesen, ist man noch in die Fabrik als Kind.
Oder in der Landwirtschaft geholfen.
Und da hat sich dann wirklich so ein bisschen ändern, oder? Es war natürlich auch ein Interesse daran gewesen, um das Ganze mal zentralisieren. Zum Beispiel, wo der Napoleon die Schweiz versucht hat, neu zu ordnen in der Helvetischen Republik, in diesen 5 Jahren, von 1798 bis 1803, hat es einmal ein zentrales Art Bildungsdepartement gegeben und man hat versucht, gewisse Standards durchzusetzen, oder? Damit es gewisse Sachen gibt. Sind dann aber wieder auseinandergebrochen, oder? Die Gräben sind sogar noch in den Kantonen später noch tiefer geworden. Es hat sich dann aber nach mit den Jahrzehnten angefangen, so eine Struktur herauszubilden, was man denn jetzt können muss. Also lesen, schreiben, rechnen ist relativ früh gekommen, weil man das auch in der Fabrik hätte können brauchen später. Auch wenn die Kinder quasi nicht mehr arbeiten mussten, aber als Jugendliche hätte man das können haben. Und es haben sich dann die ersten Lehrerseminare gebildet. Und dort haben sich dann so wie ungeschriebene Gesetze unter den Kantonen hat sich dann so ein angefangen angleichen. Und zuerst hat da noch die Religion gehabt. Der Staat hat vorzu dort angefangen, die Lehrerseminare zum Teil in den Staat überführen. Ja. In der Innerschweiz hat es noch relativ lang gegeben im Vergleich zu anderen Regionen wie Bern. Oder? Und dann ist auf einmal die Religion ein bisschen in den Hintergrund getreten und man wollte gute Arbeitskräfte. Wollen. Das heisst, die Wirtschaft und der Staat haben eigentlich die Schule dominiert. Und jetzt, wo man angefangen hat, die Lehrpersonen über die Seminare auch auszubilden, hat man den Frontalunterricht zum Beispiel dort mal als neues Element versucht, an die Schülerinnen und Schüler zu bringen. Weil dort war es noch häufig so gut gewesen, also buchstabieren, lautieren und laut vorlesen, alles, was man sich selber da hat. Und die Lehrperson ist noch von Kind zu Kind gegangen und hat das quasi kontrolliert oder sanktioniert. Das war die Lernmethode. Und der Frontalunterricht, dass quasi etwas präsentiert wird und nachher muss man etwas dazu lösen oder mitschreiben, ist natürlich dann auch interessant gewesen, um das den Lernenden zu vermitteln und auch den Lehrenden.
Ja.
Und innerhalb von dem hat es ja dann, wenn du Frontalunterricht machst, schon einen gemeinsamen Konsens gebraucht. Was gibt es denn? Und dann sind die ersten Lehrpläne entstanden in den einzelnen Kantonen. Der andere Kanton fand, das ist cool, das machen wir. Ich tue jetzt die ganze Entwicklung natürlich ein bisschen vereinfacht darstellen. Es hat dann gewisse Bildungsdepartement gebraucht, um gewisse Standards auch zu setzen. Die Fächer hat man angefangen einteilen. Also, dann hat der Pestalozzi immer gesagt, singen an, sondern ja, singen ist auch noch gut, weil da hat man zum Teil schon vorher aus der religiösen Prägung schon kennt, weil man hat ja für den Gottesdienst muss jemanden haben, der wo noch jemand singen vorne rein, ja, vor.
Die Lehrpersonen sind ja häufig in mehreren Funktionen tätig in einer Gemeinde. Vom Lehrer sie hast du nicht leben.
Genau. Und einfach so die meisten Errungenschaften sind wirklich so in und am Ende von der Industrialisierung, ja, entstanden. Im Ausland auch, aber bei uns auch. Und die Strukturen, die heute quasi die Grammatik von der Schule ausmachen, wie die 45-Minuten-Lektion,
die
kommen aus dieser Zeit, oder?
Also, ist das...
also 10 Jahre vorher weiter hinein.
Ja, ja, klar.
Und von dem her siehst du dann schon ein bisschen die Frage, wenn jetzt die Sachen wirklich aus der Entwicklung, die ich versucht aufzuzeigen, die letzten 10 Minuten, sind denn die noch zeitgemäss? Oder müssen wir jetzt in der heutigen digitalen Welt, die sich mit der analogen immer mehr verknüpft und sogar in gewissen Bereichen übernimmt, nicht andere Strukturen schaffen, oder? Weil heutzutage ist so ein bisschen die Frage, für wer bilden wir Kinder? Man bildet sie nicht in erster Zeit zum guten Fabrikarbeiter herausfinden, sondern wir müssen ja heute, dass die Kinder eigenständig denken und Probleme lösen, die wir gar noch nicht wissen, was es gibt. Ich meine, Sachen wie neue Techniken, der Klimawandel, immer mehr Menschen, die es gibt, da braucht ganz andere Lösungsansätze. Und die Gesellschaft ist sich am Verändern, aber die Schule hat da wie so ein bisschen die alten Strukturen und versucht, sich mit Reformen so ein bisschen weiterzugehen. Man hat mal noch das Englisch eingeführt und mal das Frühfranzösisch oder das Frühitalienisch. Und das war es dann. Aber, ja, aber so grundsätzlich, um darüber nachzudenken, was heisst jetzt das?
Man hat einzelne Elemente weiterentwickelt, aber so am Grundkonstrukt, an der Grammatik der Schule, ist nichts passiert.
Es hat eben mal so interessante Ansätze gegeben, wie das Harmos-Projekt. Das Harmos-Projekt, also das ist ja die Harmonisierung der Schule, in wenn man so will. Also in der Deutschschweiz sind aber nicht alle im Konkordat dabei.
Ja.
Also, und gewisse Sachen haben sich dort super umsetzen lassen, wie zum Beispiel, dass man gesagt hat, man macht einen gemeinsamen Lehrplan. Ist dann die Frage, hat sich der die richtig entwickelt? Das ist eine andere Diskussion. Aber dort hat man es mal probiert. Aber man hat wieder einen Lehrplan. Braucht es höchstwahrscheinlich auch in der Schule. Nur muss eine Struktur haben.
Ja.
Aber die obligatorischen Lehrmittel, die werden immer noch von einzelnen kantonalen Lehrmittelverlegen zum Teil gemacht, ja, und man nimmt dann die.
Ja, schon allein über die zweite Fremdsprache streitet man sich, oder? Also wir lernen als zweite Fremdsprache, also als erste Fremdsprache Englisch und nachher Französisch. Aber in den Gebieten Bern, zum Beispiel Solothurn, die lernen zuerst Französisch und nachher Englisch.
Yes.
Nein, und gerade bei uns in der Schweiz, wo so föderalistisch organisiert ist, ist das nicht selbstverständlich, weil die Schule ist Kantonssache.
Und da sind wir dann auch wieder ein bisschen beim Thema, wenn man dann quasi eine neue Grammatik von der Schule machen will.
Ja.
Dann merkt man relativ schnell, über die grossen Veränderungen geht es nicht. Weil die Bildungsforscherin Lisa Rosa sagt ja schon länger, die grossen Bildungsreformen sind ein Stück weit aufgestaut oder gescheitert. Was funktioniert, sind so kleine Experimentierfelder, wo man dann schaut, kann man es für ein grösseres Feld nehmen.
Und aber das sind dann kleine Felder?
Ja.
Also irgendeine Schuleinheit mit ein paar Klassen?
Natürlich. Oder? Also ich bin nachher voll davon überzeugt, andere Kantone, andere Quartiere, andere Täler, andere Regionen, nur schon andere Klassen brauchen andere Lösungen.
Ja.
Und gleich braucht es irgendeinen gemeinsamen Konsens. Und das ist das Spannungsfeld, wo ich finde, da müssen wir uns unterhalten. Und da kann nicht einfach das Bildungsdepartement von oben fragen, der muss auch von unten kommen.
Ja, also ich glaube, dass wir schon so lange in Frieden leben können mit eigentlich ja 4 Kulturen, oder wenn du nachher weiter schaust, noch mehr, aber jetzt einfach so grob gesehen, wenn du Sprachregionen mehr als Kulturen nimmst, dann ist es nur gegangen, weil man so kleine Lösungen eben können realisieren
konnte. Mhm. Und vieles muss man bewahren, man muss aber auch vieles neu machen, weil schau, ich habe mal rasch in den Metatrends nachgeschaut. Metatrends sind quasi Trends, wo man sagt, so die grossen Hüften, wo an soll in Zukunft gehen, was verändert sich, was wird thematisch sein da bei uns in der westlichen Kultur. Ich meine, nur schon Silver Society, also sprich, die Generationen werden immer älter. In Deutschland hat es bald mehr über 65-Jährige wie die darunter. Habe ich letztes Mal eine Statistik gelesen. Wie geht man um mit dem?
Ja.
Digitalisierung, die Individualisierung, New Work. Also seit Corona kennen den Begriff ein bisschen mehr, oder? Aber in der Schule ist das noch nicht ganz so angekommen bei uns, oder?
Genau das kehrt eben viel um. Früher war es so, es hat mehr viele Junge gegeben und wenig Ältere. Das heisst auch, mit der ganzen Arbeitsplatzvergabe hat da einen anderen Zusammenhang wie heute.
Stichwort Fachkräftemangel, oder? Globalisierung, Urbanisierung, Mobilität, Neoökologie, Sicherheit. Also es gibt so ein paar Megatrends, die ich finde, da hat unsere Schulstruktur jetzt noch keine Antworten drauf, muss sie ja nicht haben. Aber wenn man quasi an neue Lösungen muss umstudieren, muss man vielleicht auch neue Ansätze haben und schauen, was kann man vom Alten noch nehmen und was muss man erneuern.
Ja.
Und dazu habe ich mir Gedanken gemacht und Literatur auch gesucht, was könnte man verändern. Wir haben es in vielen Podcast-Folgen auch schon angesprochen. Möchte ich aber zum Beispiel mal sagen, der Wandel zum Beispiel, wenn du ein 1-zu-1-Computing hast, dann heisst das nicht einfach nur, ein PDF-Lehrmittel, sondern es gibt technisch ganz neue Tools und Möglichkeiten, die man machen kann. Dazu Folge 21 für die, die es interessiert, haben wir ein paar Beispiele gemacht. Also nur schon die technischen Neuerungen wirklich in Unterricht einbauen, zum Beispiel die Vorlesefunktion im Teams nehmen, wo wirklich Fehler zählt von den Kindern, wo das summative Lernkontroller ist, wo auch neue Tonalität und Modularität schon drin sind. Da gibt es coole Tools. Wieso müssen wir am Schluss immer noch die summative Lernkontrolle machen, die das Ganze beendet? Also ein Votum für mich ist, formative Lernkontrolle stärken. Ist dann für mich so die Frage, gibt es denn fächerübergreifende Arbeiten, die man machen kann? Also Sprichwort Future Skills, dazu empfehle ich auch die Folge 17. Kann man denn nicht fächerübergreifende Projekte machen, wo man dann schon auch beleuchten kann aus den einzelnen Aspekten, aber es soll grundsätzlich ums Projekt und den Lerninhalt vom Ganzen gehen und nicht schon wieder aufgliedern die einzelnen Teile, wie könnte man es noch ein bisschen verbinden. Das würde aber im Umkehrschluss bedeuten, dass zum Beispiel in der Oberstufe oder auf der Kantistufe, Sek-2-Stufe, die Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen viel intensiver und verhängter muss funktionieren. Ja. Und das ist etwas, Lehrpersonen im Einzelkämpfertum greift das ein Stück weit ja auch ein bisschen an. Natürlich verschiedene neue Unterrichtsformate, wo wir jetzt gar noch nicht wissen, was das ist. Da gibt es auch die Öffnung von der 7Gs, also alle machen zur gleichen Zeit, im gleichen Moment, alles gleich. Da würde auch heissen, die Individualisierung kann natürlich durch Digitalisierung und Digitalität zunehmen. Und da braucht auch ein bisschen Mut, finde ich.
Ja, absolut, weil du musst, dann gibst du einen Teil von der Fäden zu der Hand aus. Das heisst, du überlässt die Steuerung zu einem gewissen Teil der Schülerinnen und Schüler.
Da würde auch heissen, dass zum Teil Kinder mehr Experten sind und Jugendliche auf einem Thema als wir. Ja. Und da würde auch neue Partnerschaften geben, zum Beispiel durch Lerncoaching und Lernbegleitung. Das heisst, wir haben die Metaebene vom Lernen oder was auch der Lehrplan ist, den wir weiterhin müssen und sollen einhalten, finde ich. Also das ist jetzt etwas von der Grammatik, das ich nicht wegnehmen will. Weil irgendwo muss schon einen Anhaltspunkt
haben, gelernt. Nein, Zielorientierung ist entscheidend.
Ja, also, aber dort gibt es ganz neue Wege, oder? Weil wenn sie selbst gesteuert und selbst organisiert etwas schaffst und du betreust sie, dann haben wir ganz andere Aufgaben. Das heisst, wir müssen die Selbstreflexion, das Feedback und das Gespräch über den Lerngegenstand gibt eine ganz andere Wirkung, als wenn wir einfach eine Prüfung machen und es abgeben, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Das heisst aber auch für uns, wenn du es jetzt technisch anschaust, selbst wenn man Lernbegleitung macht und ins selbstgesteuerte Lernen hineingeht, heisst das nicht, man unterstellt einen Kurs auf Moodle und dann müssen die wieder alle abarbeiten. Weil dann sind wir wieder genau in der gleichen Grammatikstruktur wie vorher. Ja, die Lehrperson hat das Wissen, ihr müsst da bearbeiten, hoppla, fertig. Das heisst, man muss da auch auftun, oder?
Ja, richtig. Nein, das ist das Gleiche, wenn du ein Dossier kopierst, oder? Also, das ist einfach auf Moodle, ist einfach digital, aber...
Das Nächste ist der Lernraum. Der Lernraum aufbrechen heisst, offene Schulzimmertüren, heisst, mache ich Coworking Space, mache ich verschiedene Nischen. Wir haben bei uns verschiedene Nischen, oder? Wir haben die Ruhe-Nische, wir haben den grossen Gruppentisch, wir haben Sitzbälle, wir haben Stehtisch, wir haben den alten Schultisch, der vor 100 Jahren da ist. Also ich müsste mal ein paar Fotos auf LinkedIn oder tun, um es zu zeigen. Es ist jetzt nichts weltbewegend und Neues, aber ich habe einfach auch da gemerkt, aufmachen, dass die Kinder ihren Weg selber wählen. Wir arbeiten da nach dem Kurvenmodell, wo sie selber dürfen sitzen und was jetzt gerade nötig ist, den Platz suchen sie sich dann schon. Und es funktioniert meistens sehr, sehr gut. Darum, auch wenn man jetzt eine neue Grammatik von der Schule in einem Team anfängt zu entwickeln, oder?
Ja.
Darf die neue Autorität von der Lehrperson nicht einfach aufs Internet überspringen. Das ist auch etwas, wo ich festgestellt habe, da kann dem passieren, dass man sagt, ja, geh mal googlen und so. Dann gibt man die Verantwortung wieder der Big Five ab und es hat wieder nichts mit dem draussen zu tun. Also ist es auch da, egal, was man an neue Strukturen schafft in unserer Gesellschaft, die im Wandel ist, es ist einfach schon besser, zum rasch bei der Feuerwehr vorbeigehen, als im Film über die Feuerwehr
zu schauen. Genau.
Eben, aber trotzdem auch das Internet als Quelle oder KI als Möglichkeiten, lässt natürlich die Hoheit der Lehrmittel auch ein bisschen bröckeln. Die Lehrmittel haben ein Stück weit eine gewisse Orientierungshilfe oder als G.
Sie bieten Struktur.
Aber wenn man zum Beispiel weiss aus der neuesten Untersuchung für Zürich, wie viele Oberstufen-Lehrpersonen brauchen, wirklich das Material vom Didong, sind es etwa 42%, habe ich letztens gelesen. Ja, also auch da zeigt es auf, es sind Denkhilfen, aber unter dem Strich musst du dann auch da wieder ein bisschen dein eigenes System finden. Und Lehrpersonen machen das irgendwie für ihren Fachunterricht und so häufig schon, aber wieso nicht einmal grösser denken, oder? Was heisst denn KI unterstützt zu lernen? Nicht einfach nur verbieten, sondern das vielleicht aktiv in den Unterricht einbauen und den Umgang damit pflegen. Aber ich merke selber, da habe ich auch noch ein bisschen Nachholbedarf. Könnte aber ein spannender Gedanke sein, um das als Ergänzung zu sehen und nicht als Konkurrenz. Der grösste Brocken, finde ich, sind so die Jahrgangsklassen aufbrechen. Wir wissen zum Beispiel von John Hattie, dass Lerngruppen nach den kognitiven Fähigkeiten, nach Piaget eingeordnet, viel den höheren Lerneffekt haben als Jahrgangsstufen. Weil wir wissen, der Jahrgang ist ein relativ schlechtes Kriterium, eigentlich zu einer Klasse oder eine Gruppe von Lernenden zu bilden.
Der Entwicklungsstand kann 2 bis 3 Jahre abweichen vom biologischen Alter.
Und mir ist klar, du kannst ja nicht in jedem Fach oder jetzt gesamtübertragend das nach einem Piaget machen. Aber es könnte einfach auch da spannend sein, um zuerst einmal klassenübergreifend mal etwas probieren. Und es gibt Schulen, die lösen das schon ganz auf. Also du hast eine Stammklasse für die Musik und fürs Turnen. Und für den ganzen Rest gehst du nach deinen Fertigkeiten in die Gruppe. Schaff natürlich wieder eine neue Grammatik. Es soll auch so sein, es gibt auch neue Probleme dann, weil du fühlst dich nie einfach so zugehörig. Mhm. Aber so als Grundgedanke, der klassische Unterricht, eine Person ist die vorne, Klassenzimmer, Türen zu, Jahrgangsklasse, zack, aufzubrechen, finde ich ganz spannend.
Ja, finde ich auch spannend. Jetzt für mich ein bisschen konkret, also einfach, ist das nicht ganz passend, aber was wären denn Schritte, die man könnte gehen? Oder was peilen an mir an? Was kannst du dir vorstellen, was wir jetzt im nächsten halben Jahr oder nächsten Jahr probieren anzugehen? Miteinander, mit unserer Klasse, in unserem Schulzimmer?
Ja, also ich finde, vieles von den Sachen, die wir da aufgesehen haben, sind du und ich schon am Aufweichen. Ich merke, wenn es darum geht, um das dann schulhausübergreifend oder nur schon jahrgangsklassenübergreifend mit der Parallelklasse zu machen, wird es einfach schnell kompliziert und das hindert einem häufig, um etwas anzugehen. Darum ist es, glaube ich, das Beste, wenn du sagst, was wollen wir entwickeln, dass zuerst einmal in deinem eigenen Gärtli, um das Bild ganz bewusst zu brauchen, wo du halt noch ein Gartenhägel hast, wo kannst du drüber schauen, zu schaffen und das ein bisschen zu bewirtschaften. Mhm. Also mein Ziel ist immer noch, Lernformen noch mehr öffnen.
Ja.
Lerncoaching vorantreiben, dass es wirklich nicht einfach so, ich sage dir, wie es geht, ist. Und von diesen 7G und von dieser Autorität von der Lehrperson runterzugehen, um den Lernstandard noch mehr rauszunehmen. Und die Schule findet draußen statt. Ich mache zu jedem Thema irgendeine Exkursion, weil ich finde, das ist wichtig. Und auch da, glaube ich, hat es noch Potenzial. Weil man muss immer gar nicht so weit gehen. Es gibt auch im Dorf oder in der Stadt, wo man ist, schon irgendwelche Sachen, die man kann nehmen kann. Auch wenn es nur eine halbe Stunde ist. Ich glaube, das sind Sachen, die ich zuerst möchte angehen.
Genau. Weißt du, was mich lustig möchte, das wäre, mal ausprobieren, wie wäre es, wenn man eine Woche lang vor allem Deutsch mich. Du hast dich wirklich in ein Thema einladen. Ich habe jetzt einfach mal ein Wunder, was passieren will, weil ich manchmal die Erfahrung mache, bis dann auch Kinder eingestiegen sind in eine Thematik, ist eigentlich die Lektion schon wieder rum. Und dann musst du turnen oder eben die Heilpädagogin kommt auch. Da würde mich einmal ein bisschen Wunder nehmen, was wird da passieren.
Also das mache ich ja eigentlich schon, wenn du mal nicht da bist.
Wenn ich nicht störe.
Nein, zum Beispiel wenn ich weiss, also ich sind zum Beispiel jeden Morgen 10 Minuten mit dem Kind. Da tue ich fix im Magenkreis einbauen, weil ich finde, dann ist gesungen, dann ist man wacher und so weiter. Und dann habe ich das Singen schon mal ein bisschen abdeckt.
Ja.
Und dann, wenn es um die anderen Sachen geht, wie Taktsprache, eine Musik mit Dorfinstrumenten oder mit Musikinstrumenten etwas machen, dann machen wir vielleicht zuerst eine halbe Stunde Mathe, damit wir zuerst etwas Kopflastiges gemacht haben. Und den Rest vom Tag, vom 9 Uhr bis am 3 Uhr am Nachmittag, bis wir den Turnen haben, zum Beispiel mit der Pause dazwischen, wo dann natürlich Bruch geht, schaffe ich mit dem Kind dann an dem Projekt und dann machen wir, bis wir einen Rap haben, wo wir auch vertont haben, irgendwo aufgenommen, wo wir mit der Mundharmonika zuerst geübt haben, bis sie wirklich mehrere Produkte zu dem Thema haben, wenn es dann zum Beispiel der Rap ist in der Astronomie, den ich letztens gemacht habe. Und ich finde, an dem dranbleiben, das ist extrem wertvoll, weil sonst musst du jedes Mal wieder anfangen, das ist relativ viel Energie, die verbunden
ist. Was sagen denn Kind zu dem? Schülerinnen und Schüler? Hast du da Rückmeldungen?
Ja, habe ich. Die einen finden das cool, dass man es fertig machen kann, und die anderen finden, so können wir jetzt nicht einmal etwas anderes machen. Aha. Das Votum kommt meistens dann, wenn sie es nicht so gut können oder nicht so gerne
möchten. Ja, ich würde sagen, das ist doch sehr auch interessenabhängig. Für mich wäre es ein Tag Musik, für mich wäre das streng gewesen. Jeden Tag Mathe, Deutsch, hätte ich mich locker rein können. Oder auch NMG, hätte ich mich gut rein vertiefen können. Das wäre kein Thema gewesen. Aber das mit Interesse und mit der Begabung.
Ja, aber das kann man ja ganz einfach machen. Ich meine, wenn du jede Woche einen Aufsatz schreibst, sag jetzt mal am Freitag vom 11 bis um 11:45, wieso schreibst du nicht einmal eine ganze Woche an einem Aufsatz oder an 2, 3 Aufsätze und dann machst du halt wieder 3, 4 Wochen keine. Nur schon an dem dranbleiben, merke ich. Da bringt Kind einfach viel mehr Fürsche, wie das sture Denken ist. Ich muss es genau zu dieser Zeit machen. Also ich glaube, da haben wir schon noch Potenzial gegriffen. Aber mir ist klar, eine gewisse Grammatik von der Schule braucht es und eine veränderte Grammatik ist wieder eine neue, die sich auch irgendwie manifestieren muss. Aber einfach den Mut haben, um hier aufzubrechen. Ich glaube, das ist es. Weil die grossen Reformen von oben, die sind meistens punktuell. Und Reformen, die wir bewegen können, die wir schnell angehen können, die müssen wir aber auch selber annehmen, weil das sagt uns niemand, wie es geht.
Mhm. Ja, und gell, das, was von oben kommt, ist vielmals ein bisschen mit Widerstand behaftet. Ja. Sagen die uns, was wir zu tun haben. Darum muss es stark von unten raufkommen. Und das ist ein Prozess, der nachher länger dauert. Aber dafür kann man immer wieder fein justieren.
Darum bin ich gespannt, ob ihr selber auch an der Grammatik der Schule herumsagt. Vielleicht mögt ihr es uns mal erzählen. Bin gespannt. Bis zur nächsten Folge und danke vielmals fürs Zuhören.
Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlasst eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.